Hier ist Rapid Talks, hier ist der All You Need is Speed Podcast. Hier ist dein ultimativer Schnelligkeitspodcast für dich als Coach und natürlich alle Schnelligkeitsenthusiasten. Wir sind Thomas und Felix und du hörst Rapid Talks. Ja, und heute geht es um Diamanten. Und eine Person, die auf Du und Du mit den weltbesten Leichtathleten und Sportlern auf der Bahn steht. Wenn ihr wissen wollt, wer die größte Speed-Bibliothek der Welt besitzt und daraus ein spezielles Sprint-Trainingssystem entwickelt hat und was eine Fahrt auf der Autobahn mit dem Startschuss einer Reporterkarriere zu tun hat, die zu einer durchweg positiven Entwicklung in der deutschen Leichtathletik-Berichterstattung beigetragen hat, dann bleibt dran, denn in der heutigen Folge Rapid Talks dreht sich alles um genau dieses Thema.
Felix, ich grüße dich.
Hallo Thomas.
Wie stehst du denn zu Diamanten?
Oh, du, wenn du mir einen schenkst, habe ich jetzt grundsätzlich erstmal nichts gegen Diamanten.
Ja, vielleicht könnten wir ja mal irgendeinen besorgen, wenn wir in irgendeinem Stadion sind, wo eine bestimmte Veranstaltung stattfindet. Das wäre doch mal ein Ding.
Oh, Thomas, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Erzähl.
Aber diese Diamanten, die sind ja den Besten der Besten vorbehalten. Glaubst du, wir können da einfach einen entführen?
Ja, da bin ich mir nicht sicher. Da brauchen wir eine schnelle Person. Aber wir kennen eine Person, die in dieser Folge einen Hauptteil einnimmt.
Jetzt hast du mich wirklich neugierig gemacht, Thomas.
Und vor allen Dingen, wir waren schon mal auf einer Veranstaltung, wo dieser Diamant eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Damals.
Ja, Thomas, jetzt ist es ja alles klar.
Brüssel!
Jetzt ist es ja alles klar, Brüssel. Es geht natürlich um die Diamond League, Leichtathletik.
Yes, die im vollen Gange ist. Jetzt hier, was hatten wir schon? China war da, Doha, Marrakesch und bald Eugene, dann Oslo, Stockholm, Paris und dann Monaco. Mein Lieblings-Diamond League-Meeting Monaco. Ja, wo ich immer noch.
Thomas, warst du schon mal in Monaco beim Diamond League?
Ich war schon mal in Monaco vor kurzem. Das kommt nochmal. Das werden wir auch nochmal publizieren. Aber leider hat mich noch keiner zu diesem Meeting eingeladen.
Ja, Thomas, da müssen wir die internationalen Beziehungen wohl nochmal ein bisschen spielen lassen, ne?
Deswegen, genau. Und einer, der wirklich internationale Beziehungen hat, der mit den Profi-Leichtathleten, man kann schon sagen, auf Du und Du ist, aber eine sehr, sehr spannende Geschichte hinter natürlich seiner Person stehen hat, als Trainer, auch von seiner Profession im Beruf, haben wir heute zu Gast. Und da freue ich mich wirklich, wirklich sehr, weil das ist ja auch das, was das ausmacht, was wir hier machen. Die Personen, die man vielleicht gar nicht so kennt, was sie ja im Nebenbereich ja noch macht als Trainer und wie viel Wissen dahinter ist, da sind wir natürlich da auch da, dass wir diese Leute dann auch mal ins Rampenlicht holen und gerade genau. die nicht so als Trainer vorne stehen oder wo es man gar nicht bewusst ist, dass wir das auch zeigen.
Ja, richtig, absolut. Und deshalb freue ich mich ganz besonders auf die heutige Folge. Ich ertappe mich dabei, wie ich jedes Mal in jeder Folge sage, boah, das ist heute mal was anderes, das ist heute mal spannend, weil jede Folge dann doch immer sehr unterschiedlich ist und trotzdem dreht sich alles um die Schnelligkeit und da siehst du, wie facettenreich dieses ganze Thema sein kann mit so vielen verschiedenen Gästen aus so vielen verschiedenen Bereichen, auch heute wieder eine ganz spannende Folge, Thomas.
Absolut und deswegen gehen wir sofort über, hier unsere Geschwindigkeit wird erhöht, weil er ist natürlich auch in der Leichtathletik Sprinttrainer. Er ist A-Trainer Sprint bei der LG Stadtwerke München und da habe ich ihn auch kennengelernt als Trainer von Tina Benzinger, wo wir uns natürlich schon gesehen haben, aber der Hintergrund war mir gar nicht bewusst. Gleichzeitig ist er BLV-Stützpunkttrainer, Sprint und Mitglied im Lehrteam des BLV Oberbayern. So, und jetzt kommt's. Seine Profession ist natürlich das Coaching, aber sein Beruf, ja, ist, jetzt schnallt euch an, Redakteur Sky Sport News HD bei Sky Deutschland. Und er ist als Reporter bei den Diamond League Meetings dabei. Herzlich willkommen. Es wird wirklich sehr, sehr interessant. Jonas Wahler.
Vielen Dank.
Meine Güte, wir haben schon gehört, so in der Einleitung hier, wesentliche Stationen. Du bist schon lang dabei im Sport mit Leidenschaft, rund um natürlich auch Schnelligkeit und beruflich auch sehr, sehr nah, was natürlich faszinierend ist. Also wir, heute haben wir eine Kombination, die einzigartig ist. Aber die Eingangsfrage ist so, was fasziniert dich am Sprint, an die Schnelligkeit, an der Schnelligkeit?
Ja, die Leichtathletik an sich ist ja eine tolle Sportart. Eigentlich sind es ja viele Disziplinen oder viele Sportarten, aber für mich das Faszinierende war eigentlich von klein auf, und da muss ich ehrlich gestehen, also die ersten Erinnerungen sind so 88 Olympische Spiele in Seoul, leider Gottes Doping umwoben, ja, dieses Rennen, aber wie man ein Stadion mit zigtausend Menschen auf einmal ruhig kriegt und dann explodiert das Ganze nach dem Startschuss. Das ist das, was mich fasziniert am Sprint. Diese Ruhe vor dem Sturm und dann das Blitzlichtgewitter, der Lärm, das ist einfach beeindruckend.
Ja, absolut. Und ich sag mal, wer kann es näher immer anschauen und begutachten und die Leidenschaft, diese Emotionen aufnehmen? Ich sag mal jetzt, wie du. Du da natürlich dir als Trainer. Wir haben das ja schon in der Einleitung gehört. Du bist A-Trainer, Sprint, DLV, BLV, Stützpunkttrainer und gleichzeitig im Lehrteam Oberbayern, wenn meine Recherche dementsprechend dahin geht. Und das ist natürlich auch sehr, sehr interessant. Und jetzt kommen wir aber zu dem Punkt. Und wenn du das mitnimmst, ja, deine berufliche Tätigkeit, also Redakteur, Journalist bei Sky Deutschland, wo du wirklich am Puls der Leichtathletik dran bist. Ja, welche Emotionen löst sich das denn auf, wenn du die ganzen Diamond League Meetings dort live vor Ort bist und natürlich dann Interviews durchführst, aber auch so dieses Drumherum mitbekommst?
Ja, es ist tatsächlich Hobby zum Beruf gemacht. Und das ist das Schöne, dass ich diese Möglichkeit dann auch bekommen habe, dass ich ja das Glück habe, dass vielleicht nicht 60 Millionen Bundestrainer Leichtathletik existieren wie beim Fußball, sondern dass wir leider Gottes, obwohl es die olympische Kernsportart ist und die alle 4 Jahre ja auch dann immer in einem sehr, sehr großen öffentlichen Interesse steht, sonst ein bisschen kleiner ist und ich mir da bei Sky dann über die Jahre auch diesen Ruf erarbeitet habe, dass ich ja in der Leichtathletik-Szene aktiv bin, dass ich mich dort auskenne und dadurch die Chance hatte, dann mich in der Diamond League da zu verwirklichen. Und dann vor Ort zu sein bei den Meetings, das ist, ja, da ist wie ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Das ist schon ein Highlight. Und man muss da dann doch auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr Fan wird, wenn da sensationelle Leistungen, sind, wenn da Weltrekorde sind, jetzt gar nicht nur Sprint, sondern auch in den anderen Disziplinen, dann einfach aber auch, sag ich mal, das Professionelle dann wieder zu haben. Hey, du bist hier Journalist, du bildest das ab. Du kannst nicht nur jubeln dort. Und aber das Schöne ist, als Journalist, du bist unheimlich nah dran, du hast das gesagt, gibt da Beispiele, Monaco bist du vielleicht ja maximal 20 Meter von der Ziellinie entfernt, London ist, glaube ich, noch mal ein paar Meter näher, das, ja, da spürt man die Leichtathletik dann schon hautnah.
Ja, absolut, absolut. Und das ist faszinierend. Je länger ich den Podcast hier mache oder wir natürlich mit dem Felix zusammen, desto spannender finde ich die Geschichten dahinter. Ich meine, vom Sehen kennen wir uns auch schon etwas länger. Trainingsgruppe kommen wir auch gleich nochmal drauf. Aber als ich das erfahren habe, ich glaube, ich habe das zum ersten Mal von der Tina erfahren, was du machst, habe ich jetzt gar nicht verstanden. Sky, ob ich da richtig gehört habe und so weiter. Weil man denkt, das sind so Sphären. Ist er jetzt hauptberuflich Trainer? Ist er hauptberuflich Sky-Reporter und dann noch bei den Diamond League-Meeting dabei, bei den Großereignissen oder Europameisterschaften. Das ist also super. Und deswegen freue ich mich natürlich, dass wir aus deiner, ich sag mal, Erfahrung heute mal und was du da alles erlebt hast, wirklich mal in die Tiefe gehen können. Und seid natürlich auch gespannt jetzt hier für alle, die heute zuhören. Wir werden natürlich auch schauen, wie transferierst du das in dein Training? Gibt's da vielleicht die Geheimnisse, so Holy Grail of Speed, die du da gesehen hast, wo wir normalerweise gar nicht hinkommen, wo nur Sky Reporter hinkommen? Da bin ich gespannt. Aber jetzt mal zu dem Thema nochmal. Sky Reporter, wie hat sich das ereignet? Hast du das aus dem Studium schon so, wolltest du diese Richtung einschlagen oder tatsächlich, wie du es gerade erwähnt hast, dass es ja eigentlich so eine Tür aufgegangen ist und du bist da durchgegangen?
Na, ich habe sehr früh tatsächlich diesen Wunsch gehabt, Journalist zu werden. Also ich habe im Gymnasium dann noch Praktikum gemacht bei der regionalen Zeitung damals bei mir zu Hause. Das ist die Mainpost in Würzburg. Damals noch wesentlich schwieriger als heutzutage in Bezug auf Internet gab es da noch nicht so. Das heißt, ich bin da tatsächlich dann noch mit der Diskette im Rucksack, mit dem Fahrrad, war damals 17, zur Zeitung gefahren und habe dann meine Artikel vorbeigebracht und habe dann aber immer weiter reingeschnuppert, habe auch während dem Studium dann tatsächlich weitere Praktika gemacht und bin da, dann habe ich gemerkt, hey, Fernsehen reizt mich am meisten. Das Spiel aus Bewegtbild und Sprache macht, also hat für mich noch mehr Spaß gemacht, als jetzt zu schreiben. Ich war auch zum Beispiel beim Sportinformationsdienst, durfte für die 2006 bei der Fußball-WM, was damals für mich als ganz junger Anfänger ein absolutes Highlight war, ich glaube 9 WM-Spiele begleiten. Das war auch sensationell. Aber ich habe gemerkt für mich, dass Fernsehen mich am meisten reizt und war dann erst beim regionalen Fernsehsender bei mir in der Heimat in Unterfranken bei TV Thuring. Ja. Und habe mich dann vor 13 Jahren, ziemlich genau so vom Zeitraum, war auch im Frühjahr 2011 bei Sky beworben. Da wurde Sky Sport News praktisch neu aufgemacht. Und jetzt kommt wieder der Transfer zur Leichtathletik. Ich habe dann die Zusage bekommen auf der Autobahn auf dem Weg zu den deutschen Juniorenmeisterschaften in Bremen.
Wow.
Mit 130 auf der linken Spur gewesen. Da kam der Anruf und ich habe schon lange auf den gewartet. Ja. Und dann musste ich da hin kurz. Dann habe ich gesagt, hey, ich muss auf den nächsten Parkplatz raus und dann können wir reden. Hatte da meine Athleten an Bord und dann kurz vor der deutschen Meisterschaft. Also es ist immer dieses Spiel, ne? Also Trainer und Journalist, das ist schon sehr, sehr, sehr lange, dass das parallel läuft in gewissem Maße.
Ja, toll. Also klasse, da kommen natürlich noch einzelne Fragen bei mir. Aber das heißt, du hast es immer dann, diese Kombination, ich meine, es gibt ja auch viel. Du sagst also schon, ich möchte noch Trainer bleiben, ich schaffe das auch noch und das ist schon ein Bestandteil, wo ich mich jetzt einbringen möchte, neben der beruflichen Tätigkeit. Das ist so noch immer so dein Ziel gewesen und ist es auch noch?
Ja, natürlich. Also es wird immer schwieriger in Bezug auf, dass ich mittlerweile verheiratet bin, dass ich mittlerweile 2 Söhne habe, dass die mittlerweile auch Sport machen und du natürlich da auch dabei sein willst. Aber du versuchst, alles unter einem Hut zu bringen. Und das Schöne eigentlich ist immer das Kontrastprogramm. Wenn ich ins Training komme und bei Sky war und da irgendwas nicht so toll gelaufen ist und ich vielleicht ein bisschen frustriert bin und dann sage ich, hey, heute wieder schwieriger Arbeitstag gewesen. Die Sportler, die interessiert das teilweise gar nicht. Die sagen, hey, jetzt ist Training, jetzt Fokus auf uns. Und du bist dann relativ schnell raus.
Ja.
Und du bist als Ehrenamtlicher, ist es halt ein Hobby. Und das ist eigentlich auch das Schöne. Also es ist kein Beruf. Und ich glaube, deswegen habe ich mir diese Freude und diesen Spaß auch so lange erhalten können. Auch wenn es immer wieder mal Stress ist und auch wenn du dann teilweise, sag ich mal, in so einer Doppelfunktion da bist, dass du bei einer deutschen Meisterschaft bist, dort Interviews machen musst, darfst, sollst für Sky, je nachdem, wie man es formuliert. Und aber auch parallel auch Sportler im Einsatz hast, die natürlich auch dann betreut werden wollen. Jetzt habe ich das Glück, Sprint ist vielleicht nicht ganz so betreuungsintensiv wie ein Hochsprung oder ein Stabhochsprung. Das ist das Glück dann bei der Sache. Aber ja, du weißt dann schon am Abend, was du gemacht hast.
Absolut, das kann ich mir denken, genau. Und dazu nochmal, also du bist Trainer bei der LG Stadtwerke München, hast dort die Leistungsgruppe Sprint, 100 und Hürden sind auch dabei und ich glaube bis 400 oder 400 Meter Hürden und ja, hast dort eine Gruppe, die wie groß momentan ist?
Im Moment ein bisschen kleiner wieder. Das variiert immer ein bisschen so. Wir haben ja mehrere Trainer in München. Da gibt es dann auch eine gewisse Fluktuation. Dann immer wieder im Moment sind wir 6 Sportler, Sportlerinnen. Im Moment tatsächlich kein Hürdler dabei. Hatten wir auch schon, auch sehr erfolgreich mit Pedro Garcia. Kennt vielleicht der ein oder andere aus der Szene noch. Der Hürdensprinter, der immer eine Cappy auf hatte. 400 Hürden. Ganz selten dran gewagt, 400 Meter auch weniger dran gewagt, aber doch auch immer wieder interessant, aber hauptsächlich, sag ich mal, Kurzsprint, ja.
Genau, und wer ist momentan bei dir in der Gruppe? Tina Benzinger.
Genau. Die ist jetzt, hat es mittlerweile 6 Jahre mit mir ausgehalten, was relativ lang ja auch schon ist. Also das ist dann auch immer schön, diese Entwicklung zu sehen. Hanna Fleischmann kennt man vielleicht auch noch, die war auch im Bundeskader. Dann ja. Noch ein paar Jungs. Und jetzt kommt auch aus Amerika mit dem Vinci Graiani ein 400-Meter-Sprinter wieder zurück, der ein Semester war, mit dem ich früher schon viel zusammengearbeitet habe. Und das wollen wir jetzt wieder fortsetzen.
Ja, klasse. Also eine Gruppe, die insgesamt, wo Synergien erzeugt werden können. Genau, Tina kenne ich ja auch damals von Lilly Kaden, die ja natürlich gemeinsam Europameisterschaften oder international auch gestartet sind. Und ja, da kam natürlich auch die, ich sag mal, Verbindung her. Ja, sehr, sehr interessant. Und die LG, du wohnst jetzt auch in München oder Großraum München?
Genau, in Ismaning, Speckgürtel.
Ja, sodass auch anbindungstechnisch, klar, München ist natürlich auch immer verkehrsmäßig, das nicht ganz immer so einfach, weiß ich auch, aber so die Anbindung an die Trainingsstätten schon gut ist und bei der LG Stadtwerke München, ich denke mal auch erstmal eine gute Basis da liegt.
Ich habe tatsächlich einen 50er-Roller und der ist verdammt viel wert bei dem Verkehr in München. und von Ismaning nach München rein gibt es, glaube ich, so 1,5 Kilometer, wo man schneller als 50 fahren darf. Und insofern, der leistet treue Dienste, ist mittlerweile der zweite. Auf dem ersten hatte ich 18.000 Kilometer drauf. Und davon, sage ich mal, mindestens die Hälfte fürs Training. Dadurch kommt man dann auch recht gut hin. Wir haben ja doch echt tolle Trainingsanlagen dort auch direkt am Olympiastadion. Mit der Halle, mit Sprintschlauch mit dabei, ähnlich wie bei euch in Dortmund die Halle und draußen der Platz. Also ich glaube, da können wir uns nicht beklagen, was wir da für Möglichkeiten haben.
Ja, toll, genau. Und kann ich auch nur empfehlen, wir werden das natürlich auch verlinken, so du das denn willst natürlich, aber ich darf jetzt draufschauen, dein Instagram-Feed. Und da ist auch ein Foto der rollernder Reporter, damals Olympiastadion, DLV, Team, Hotel und da wirst du schon abgebildet. Also, und da ist auch interessant die Story, die dahinter ist. Du kamst wahrscheinlich viel besser durch, das war wahrscheinlich die Europameisterschaft, genau es war, als irgendwelche Autos etc.
Ja, man kommt an den Schranken vorbei, die eigentlich den Zugang zum Olympiastadion /Halle, Leichtathletikhalle reglementieren, darf man vielleicht gar nicht ganz so laut sagen, aber mit Roller passt man vorbei. Also wer nah an die Halle ran will, Roller ausleihen oder Roller besitzen. Dadurch ist es einfach schneller gewesen. Und wir sind da tatsächlich halt direkt vorgefahren, mussten nicht irgendwo das Auto parken und dann ins Olympiastadion reinlaufen. Und dadurch waren die Wege wirklich kurz, um wirklich in dem Fall rasender Reporter zu sein.
Ja, sehr, sehr interessant. Das ist so Stichwort Reporter nochmal zu dem Punkt, wo wir das hinterher natürlich so ein bisschen die Synergie auch erzeugen von deiner Trainertätigkeit. Aber dann bist du bei Sky eingestiegen und die Richtung Leichtathletik zu den größten Meetings überhaupt dann natürlich als Reporter, als Journalist da zu sein. Wie hat sich das ereignet? Hast du da, ich sag mal, noch eine besondere Ausbildung bekommen und jetzt bist du ja eigentlich derjenige, der dort oder das Gesicht der Sky Leichtathletik, die dort natürlich vor Ort ist. Und wie hat sich das dann ereignet?
Ich hatte das Glück, dass ich beim regionalen Fernsehsender ein Volontariat machen konnte und das sehr breit aufgestellt war. Also ich habe da schon die ersten Erfahrungen als Reporter und Moderator machen dürfen, was mir sicherlich geholfen hat. Bei Sky Sport News war ich dann mehr Beitragsmacher, Redakteur, teilweise auch dann in der Regie gehockt und habe aber auch da schon immer wieder bei Leichtathletik-Großereignissen praktisch als Experte im Studio gesessen. Zum Beispiel Olympia 2012, Usain Bolt begleitet. Also das war schon immer wieder die Möglichkeit da und dann hatten wir tatsächlich. Ich habe immer drauf gehofft, habe immer so leicht vorgefühlt. Mhm. Haben wir gesagt, hey, was ist denn mit den Rechten Diamond League? Und das hieß immer, die sind vom Markt. Und dann hatten wir ein Team-Meeting, das haben wir immer wöchentlich. Und da sagt mein Boss, Das bleibt erstmal hier im Raum, aber wir haben ab dieser Saison ein Recht. Die Unterschrift ist noch nicht drunter, aber wenn die Unterschrift drunter ist, Jonas, halte ich bereit. Das ist dein Recht. Und dann wusste ich auch schon, um was es geht. Und ja, es hat geklappt. Und dementsprechend sind wir jetzt, ich glaube, in der vierten Saison Diamond League. Ja, vierte Saison ist es. Also.
Ja, meine Güte. Und was für spannende Interviews du geführt hast. Ich sag mal, wirklich die Top-Weltklasse-Athleten, die du dort hattest. Mondo Duplantis, ich weiß nicht, wie oft du ihn interviewt hast. Super interessant. Ich denke mal schon, eine geräumige Zahl an Interviews, die du mit ihm durchgeführt hast, oder?
Ja, definitiv zweistellig.
Wow.
Und dann merkst du einfach auch irgendwann, dass die Leute dich erkennen. Das ist ja das Schöne. Dann kannst du vielleicht auch mal ein bisschen flapsiger, ein bisschen lockerer an Fragen rangehen. Das Coole ist ja de facto, wir interviewen die Deutschen und die Superstars und in der Regel haben die dann auch gewonnen. Dementsprechend sind die auch ein bisschen entspannter und dann kommen schon auch lustige Interviews mal zustande. Also Carsten Barholm ist auch so einer, der schon dann immer ankommt, oh, my man from Germany. Und letztes Jahr dann hat er plötzlich gemeint, wir können auf Deutsch machen Interview und so. Und dann merkst du schon, sie spielen dann auch so ein bisschen. Ja. Und sie schätzen das auch, wenn du im gewissen Maß dich da auch auskennst. Das ist natürlich, kommen da auch oft, sag ich mal, Kollegen hin, ohne das Böse zu meinen, die nicht so in der Leichtathletik drin sind. Die dann heißt, hey, da ist das Meeting, besetzt das mal. Wenn ich in anderen Sportarten da aushelfen müsste, würde es mir genauso gehen. Aber dadurch, dass ich halt in dem Thema drin bin, kann ich dann halt auch mal mit einer Femke Bohl über Rhythmusgestaltung reden.
Genau, und super.
Das merken dann auch die Sportler natürlich, dass da ein gewisser Background da ist. Und dadurch kannst du, glaube ich, auch dann über mehrere Interviews dann auch Nähe aufbauen und bekommst dann vielleicht auch andere Aussagen, wie jemand, der halt nur einmal auftaucht, wenn das Meeting in dem jeweiligen Land ist und der vielleicht ansonsten hauptsächlich eine andere Sportart macht.
Absolut, absolut. Und das ist ja das, die da zuschauen, das sind meistens die Leichtathletik-Interessierten, die sich dort auskennen und die auch wissen, was los ist. Und dann kannst du mit einer Femke Bohl da eingreifen, Rhythmusgestaltung. Und das ist natürlich super. Und ja, ich sag mal, die ganzen Shelly-Ann Fraser-Pryce habe ich auch gesehen. Und wenn sie dort dann alle sind. Aber jetzt mal, wir haben dich jetzt da und wie geht es denn vonstatten? Es ist ja kein Automatismus. Das heißt, irgendwo müssen die ja zu dir hinkommen. Das heißt, das ist geregelt vorher schon mit Personen, die das kanalisieren, damit die Leute auch zu dir hinkommen, die ganzen Stars. Oder wie ist der Ablauf dort?
Ja, du hast diese Mixed Zone, wo jetzt erstmal die Rechte Inhaber aus den verschiedenen Ländern im Grunde genommen nacheinander aufgebaut sind. Und dann gibt es dort ja Mitarbeiter, die dann auch mal fragen, hey, wen brauchst du? Wie gesagt, mittlerweile bin ich bei dem einen oder anderen auch so bekannt, dass ich dann einfach nur mein Mikro mal winken, mit dem Mikro winken muss und die wissen, hey, da muss ich auch noch hin. Und das Schöne an den Leichtathleten ist, die sind noch im gewissen Maß down to earth. Also das ist nicht, dass du da kämpfen musst wie beim Fußball und ohne Vereine zu nennen, ich bin ja auch da regelmäßig dann als Ablaufredakteur in der Fußball-Bundesliga im Einsatz, dann schreibst du im Grunde genommen, wir würden gerne X, Y und Z interviewen und dann kommt zurück, nee, Z war jetzt schon die letzten zwei Male da, nehmt bitte Q.
Genau.
Und X hat auch keine Lust, ihr kriegt noch R. Ohne, wie gesagt, ins Detail zu gehen. Und das ist halt das Schöne bei der Leichtathletik. Du kriegst sie eigentlich fast immer, es sei denn, es geht ihnen so schlecht nach dem 400-Meter-Lauf, dass sie erstmal verschwinden, aber selbst dann.
Ja.
Und das finde ich das Beeindruckende, zum Beispiel ein Wade van Niekerk. Wir reden also, wie gesagt, vom Weltrekordler.
Ja.
Der sagt dann, sorry, right now, not possible, but I will come back. Und die kommen zurück.
Ja.
Und das ist dann schon, sag ich mal, beeindruckend, dass die dann wirklich nochmal kommen. Das würdest du, ja, bei König Fußball, ohne das Böse zu meinen, ich schaue auch sehr, sehr gerne Fußball an, so nicht erleben.
Ja, ja, genau. Ich kann es mir richtig vorstellen. Und das ist so ein Punkt, wo man dann sagt, da ist die Leichtathletik noch anders und unheimlich spannend. Ich meine, du hast sie dann vor dir stehen und kannst dann natürlich auch sehr, sehr viel mitkriegen, wie die Stimmung dann tatsächlich da ist. Ich glaube, die kommen auch, ob es gut oder schlecht war. Ganz selten mal, dass einer sagt, das war überhaupt nichts, da komme ich nicht mehr hin. Aber das ist schon interessant.
Ja. Ja. Also man kann unheimlich viel da auch, sag ich mal, lernen auch nochmal. Das ist gar nicht so sehr Aufwärmplatz, da bin ich eher selten. Klar, das interessiert mich auch super viel, aber das ist zeitlich dann immer so schwierig. Aber auch, wie die mit schwierigen Bedingungen umgehen.
Ja.
Und auch, wie die mit Niederlagen umgehen. Also ein Mondo Duplantis, der verliert nicht gern. So, macht, glaube ich, niemand gern, aber ja. Gefühlt ist es bei ihm noch schlimmer, weil es so selten vorkommt.
Ja.
Aber wie er sich trotzdem dann stellt, wie er dann auch das Ganze analysiert. Wenn du auch mit ihm redest, aber über schlechte Bedingungen und so, aber du hast nie den Eindruck, dass das für die Topstars eine Ausrede ist.
Ja.
Das, was du vielleicht in Bereichen, wo wir tätig sind, vielleicht ab und an mal hörst, oh, wir hatten Gegenwind und oh, es war kalt und es war nass und der Startblock war nicht hoch und ja. Hat ein bisschen gewackelt und der Starter hat so lange gewartet. Das hörst du auf diesem Niveau nicht.
Ja.
Also was witzig war, letztes Jahr in Paris zum Beispiel, Noah Lyles gewinnt das Ding, macht, ich war glaube ich an 6. oder 7. Stelle.
Ja.
Und dann sage ich zu ihm, ja, ganz schön in den Wind reingerannt, ne?
Minus, ja.
Ich weiß es gar nicht mehr, Meter oder so. Und er so, what? Und er so, ja, dann ist es ja noch viel cooler, was ich da gelaufen bin.
Ja.
Und das hat mir noch gar keiner gesagt. Und zeig mal her. Und konnte es gar nicht glauben. Und du merkst gar nicht, dass die das tangiert. Und das ist eigentlich das Schöne zu sehen, dass die wirklich so straight sind, keine Ausreden, wenn sie verloren haben, okay, der andere war besser, aber das ist für mich nur Motivation, noch stärker zurückzukommen.
Ja, wow, das ist auch schon der Transfereffekt, so ich sag mal im Coaching-Bereich, Trainer, was man daraus sehen kann, also was sich wie ein roter Faden ja schon immer durchzieht, dieses mentale, dieser Mindset zu sagen, hier, sie sind nicht, ich sag mal, zufällig dort oben, sondern die verbinden sehr, sehr viele Sachen. Und du hast es ja nochmal bestätigt. Da sind schon ganz andere Sachen dahinter. Vor allen Dingen kann ich mir auch vorstellen, dass eine wie Aussagen, Mindset-mäßig hier, das wollen die sind fokussiert, die wollen das alles machen. Aber wenn du, glaube ich, dann, ich habe das damals mal gesehen, wenn ich so einen Weltklasse-Leichtathlet oder die ganzen gesehen habe, vor Ort nochmal siehst, wie wirklich austrainiert die sind. Das ist dann nochmal ein Unterschied, denke ich mal.
Definitiv. Also das ist schon beeindruckend. Also wenn die dann wirklich auch neben dir stehen, auch oder insbesondere wie athletisch die Sprinterinnen auch sind, auch die Hürdensprinterinnen, das ist schon wirklich beeindruckend, ja, das ist das Wort, was es am besten beschreibt.
Wow, ja, ich das wollte ich auch nochmal sagen, genau, Noah Lyles hast du interviewt, da kriegt man ja, dann hast du die Schnelligkeit ja aufgenommen und irgendwo transferierst du die mit deinem Wissen in deine Gruppe rein und jetzt weiß ich auch, warum die so alle so schnell sind dort, genau. Schnelligkeit, du hast gesagt, Usain Bolt begleitet, konntest du ihn auch mal interviewen oder war das schon das nicht mehr so akut?
Tatsächlich habe ich ihn nie interviewt, aber das Schöne ist, dass ich ihn immer wieder in München auch gesehen habe. Also den habe ich auch trainingstechnisch viel gesehen.
Cool.
Das war auch wirklich interessant zu sehen, wie er sich warm macht, wie wenig er da teilweise macht, wie er aber auch damals schon das, was bei uns jetzt erst immer mehr reinkommt, auch immer ein Physio dabei hatte, im Warm-up auch, der hat eine Steigerung gemacht.
Mhm.
Also wenn es viel war, dann war die erste Steigerung bei 50%. Also wenn überhaupt. Und dann wieder auf die Liege und dann wieder da aufgedehnt worden und gearbeitet und dann die nächste lockere Steigerung. Und das war schon interessant. Aber dann, wenn es drauf ankam, dann hat er auch im Training wirklich hart gearbeitet. Also natürlich hat er nach außen immer diesen Lebemann gemacht und natürlich war der auch in München, wenn Wiesn war und hat sich's da gut gehen lassen und hat da dirigiert im Festzelt, da gibt es ja auch die Bilder davon,
ja, ja.
Aber der hat auch hart trainiert.
Ich glaube, er war beim Dr. Müller-Wohlfahrt damals immer und hat diese Verbindung dort geschaffen, wie viele ja dort sind.
Extrem viele. Mhm. Das ist das Schöne dann auch, was wir dann immer wieder in der Halle haben. Also nicht nur Sprinter. Ja. Wer sehr oft da ist zum Beispiel, ist Mutash Bashim. Ah. Das ist auch dann immer beeindruckend. Jetzt kein Sprinter an sich, aber wie der arbeitet, wie der springt. Das ist, ja, ich finde es immer schön, dann auch andere Disziplinen zu sehen, wie die umgehen, sich teilweise auch mal mit denen auszutauschen. Gianmarco Tamberi war ab und an da, den kannte ich dann auch schon von der Diamond League und dann kannst du auch mal kurz mit denen plaudern. Das ist dann schon immer nett und die sind auch immer echt offen, diese Sportler, das ist halt das Schöne. Und ich sag auch mal, nicht nur für mich jetzt als Trainer, sondern auch für die Athleten, für die vielen Nachwuchsathleten, die wir ja da auch in München haben. Das ist, Elaine Thompson war da, da sind alle dann hin, dann gibt die Autogramme und Fotos. Das, glaube ich, ist schon auch für die Kids und die Jugendlichen immer so ein Motivationsschub dann nochmal. Da haben wir das Glück, dass der Doc in München doch den einen oder anderen Superstar anlockt.
Na, das ist klasse. Ich denke mal, die Athletinnen und Athleten, die können da sehr, sehr viel sehen. Das ist natürlich für die Motivation. Aber für dich, und das muss man jetzt wirklich sagen, das ist ja das wirklich der Traum vieler Trainer, dass man mal zuschauen kann, wie trainieren die Gespräche, ich sag mal Optionen, vielleicht auch mal drumherum Austausch, im Hotel mal, wie sieht die Philosophie aus? Hast du dann auch Verbindung zu den Trainern dann mal, vielleicht bei so einem Diamond-Meeting oder ist das sehr getrennt?
Weniger als mit den Sportlern. Mhm. Passiert schon immer mal wieder. Lance hat sich mal zu uns dazugehockt dann und klar mit den deutschen Trainern, wenn die vor Ort sind, Jörg war manchmal dabei, dann sitzt man natürlich noch zusammen und redet.
Ja.
Aber es sind oft die Sportler ja auch allein vor Ort dann und aber trotzdem schaffst du da dann halt auch einen Austausch mal, sag ich mal, off records, wo du dich mal unterhältst, wo du auch ein paar Sachen dann erfährst. Und ja, das ist immer für die Sportler auch, sag ich mal, oder auch die Trainer. Mal bin ich Journalist, mal bin ich Trainer. Mhm. Da muss man auch, sag ich mal, im gewissen Maß, vorsichtig ist, so leicht negativ behaftet. Aber was erzählst du, was nicht? Ne? Das ist so dann immer dieses, wo man schauen muss.
Und wenn man das jetzt sagen wir mal so die Parallellinie zusammenbringt, beruflicherseits als Reporter, Journalist und natürlich jetzt das, was du, muss man ja nochmal sagen, allerhand Hut ab, ehrenamtlich bei deinem Verein dort machst, als Sprinttrainer zusammenbringst, wenn du sagst, meine Güte, in der letzten Zeit, das, was ich gesehen habe, so, das habe ich wirklich selbst eingebaut, das war der größte, wichtigste Schritt. Das habe ich jetzt total anders gemacht, weil mir das einleuchtet, weil ich es da und da gesehen habe. Gab es da so einen Punkt?
Ja, so explizit einen Punkt würde ich nicht sagen. Also wen ich sehr interessant finde technisch, ist Daryl Nita und mit ihrem Coach, die ist ja in Italien bei Marco Airale, habe ich auch immer wieder Austausch. Der schaue ich halt super gern zu, wie die sprintet. Also das ist schon, sag ich mal, sehr nah dran an dem, wo ich sage, hey, das ist meine Vorstellung, da würde ich meine Leute gerne haben. Mhm. Und aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, hey, ich habe den Start von XY gesehen und jetzt müssen alle meine Leute so starten. Das kannst du auch, glaube ich, nicht so 1:1 übertragen. Da geht es, wie gesagt, um Typen. Da geht es darum, wie kräftig, wie stark sind die, wie lang sind die Beine. Also da kannst du ja, das ist ja das Schöne und das Schwierige an unserer Sportart, dass du vieles nicht 1:1 übertragen kannst. Und du kannst ja auch nicht sagen, hey, schau mal, wie toll eine Elaine Thompson bis 60 Meter beschleunigt, wenn dein Sportler, deine Sportlerin bei 30 Metern aufhört zu beschleunigen, weil sie halt nicht so schnell ist, dann hilft es halt auch nicht zu sagen, hey, du musst. Mhm. Und das ist auch das, du hast ja eingangs erwähnt, dass ich auch immer wieder Lehreinsätze habe, was ich auch versuche, den anderen Trainern oder auch vor allem jungen Trainern zu vermitteln. Du kannst natürlich Bewegungsvorstellungen haben, aber du musst dich immer fragen, kann dein Athlet, deine Athletin das überhaupt mit ihren Kraftfähigkeiten? Mhm. Und wenn ich auch sehe, ich hatte es ja schon erzählt, mit Tina, die seit 6 Jahren da ist, wie Tina auch optisch sich verändert hat in dieser Zeit, nur von sehr, sehr dünnen, ja, fast Beinchen hin zu austrainierten Oberschenkeln, dann kannst du einfach halt auch ganz andere Positionen laufen. Und oft korrigiert man Athleten und sagt, hey, du brauchst mehr Vorlage oder du musst das Knie weiter vorbringen. Dabei schaffen die das aber von ihren Kraftfähigkeiten einfach noch nicht. Und der Athlet bemüht sich und ist dann in gewissem Maß gefrustet, weil er immer wieder dieses Feedback bekommt und sich denkt, hey, was kann ich denn noch machen? Aber er kann es gar nicht. Ne? Und das ist so ein bisschen, was dann halt, wo du halt auch aufpassen musst beim Transfer von absoluten Top-Athleten hin, sag ich mal, zu guten bis sehr guten Nachwuchsathleten, die wir trainieren.
Absolut. Und gerade jetzt hier bei deiner Trainingsgruppe, gut, da ich sie natürlich öfters durch die Wettkämpfe gesehen habe, Tina, das muss ich schon sagen, technisch, wie sie die Übung durchführt, wie ihr, ich sag mal, Sprint, wie die Sprinttechnik ist, da hat sie sich echt verbessert. Und das ist so, wo ich immer so auch sage, wow, die hat wirklich eine gute Technik. Und da kommen wir natürlich auch wieder dahin, du als Trainer musst da ja schon Wert drauf legen, bestimmte Merkmale in der Technik auch wirklich gut dann, ich sag mal, zu trainieren, anzusteuern und dass natürlich die Athleten oder Athletinnen das auch gut aufnehmen.
Ja, bin ich sehr dahinter. Also vielleicht auch teilweise zu viel. Die Athleten sind dann teilweise schon genervt, wenn sie zum 57. Mal hören, die Fußspitze ist nicht perfekt aktiviert. Ja. Oder dann, wenn ich dann einfach mal sage, hey, sehr gut. Aber ja. Einfach wirklich, die Übung war sehr gut. Das gibt's nicht bei dir. Du hast nicht hingeschaut. So, doch, ich habe hingeschaut und ich bin wirklich mal zufrieden.
Und da teilst du das dann auch? Sprints, Technik, nimmst du bestimmte Aspekte raus, wo du sagst, so, das trainiere ich jetzt mal bei XY-Geschwindigkeit, oder sagst du, nee, bei mir ist das immer ganzheitlich. Wenn ich fliegende Sprints mache, da sollen die XY drauf achten. Wie gehst du da vor mit dem Techniktraining?
Ne, ich schaue, dass ich, sag ich mal, ein Thema habe. Es gibt Thema Beschleunigung vor allem und das Thema halt dann Vmax, und das ist dann in der ganzen Einheit eigentlich präsent. Also es gibt bestimmte Übungen, die ich dann einfach auch nicht will, dass die gemacht werden im Warm-up, wenn ich, sag ich mal, Beschleunigung mache. Einfaches Beispiel, dann will ich eigentlich kein schnelles Anfersen sehen oder Anfersen sehen, weil dann der Fokus darauf liegt, zu beschleunigen. Und wenn ich Vmax mache, dann möchte ich eigentlich viel vorher, sag ich mal, wir arbeiten dann viel über Dribbles, aber auch über Single-Legs-Sachen, wo wir das einfach halt dann schon auch vorbereiten oder dass wir noch ein Wicket einbauen, um einfach in die Muster reinkommen, die ich dann will beim schnellen Rennen.
Das heißt, du hast dann Unterschied, klar, Beschleunigung, flache Fußführung, eben nicht unter Fersen, sondern da will man natürlich eine ganz andere Projektion haben, wo das unterteilt sind, Maximum Speed. Vielleicht mal, weil viele auch immer fragen, das ist die häufigste Frage, die wir von außen bekommen, von Zuhörern, so exemplarisch vielleicht jetzt so Richtung Wettkampfsaison, wie sieht so eine exemplarische Woche bei dir aus? Wie gestaltest du das Training?
Aktuell machen wir es so, dass wir Montag, ja, ich nenne es Prep Day haben, wo wir Sprünge machen, wo wir aktuell auch so ein bisschen Blocktechnik machen, wo wir Spannung drauf bekommen, bisschen Schnellkraft dann auch. Also es ist generell eigentlich so, dass wir jeden Tag auch eine Kraftkomponente mit drin haben. Und wenn es in Anführungszeichen nur Oberkörperkraft ist oder, sag ich mal, Core-Zirkel. Also Montag ist so ein Prep-Day, weil ich sage, nach dem Ruhetag, der immer sonntags ist, der ist in Bayern heilig. Ja. brauche ich ein bisschen Zeit, um sie darauf vorzubereiten, nur was wir machen wollen. Dienstag habe ich dann Vmax-Tag.
Ja.
Da arbeiten wir im Moment viel mit dem 1080 unterstützend, um die Geschwindigkeit noch mehr zu entwickeln.
Genau, vielleicht, wenn ich da eingreife. Also ihr habt das Haupt-1080-System, wo ihr praktisch das nutzen könnt, und das ist dann auch, wo du es häufiger einsetzt. Das ist auch sehr interessant. Ja,
also es gibt Blöcke, wo ich es wirklich einmal pro Woche einsetze. Nicht lange, es sind keine langen Blöcke dann, aber dann schon intensiv.
Ja.
Da haben wir halt das Glück, und dass unser Verein damals gesagt hat, er schafft uns das an, das hilft uns schon sehr. Also es gibt Phasen, sage ich mal, in der Akkumulation, wo ich es eher dann als Widerstand einsetze, teilweise als sehr schweren Widerstand, und jetzt halt in der Transmutation hin zu den Wettkämpfen dann eher unterstützend. Das ist schon ein Luxus, dass ich nicht ziehen muss. Ja. Die Leute, da kommt es ja dann auch immer auf meine Tagesform drauf an, ja. Ob ich gut drauf bin, dann ist es ein bisschen schneller der Lauf. Du kannst es halt einfach sehr gut timen und du kannst es einfach dann auch vergleichen von Woche zu Woche, und das finde ich dann immer sehr, sehr interessant an dem Gerät. Also das ist der Dienstag, da schauen wir dann immer noch, ob wir vielleicht noch einen Tempolauf draufsetzen, ein bisschen was machen für die Schnelligkeitsausdauer und auch wieder ein bisschen Kraft. Mittwoch ist Easy Day. Da haben wir viele Diskussionen geführt, weil die Athleten gemeint haben, wir machen da so viel Core und viel Beweglichkeit, und die NIs, das ist kein Easy Day. Dann habe ich gesagt, dann müsst ihr dafür, oder wollten sie in einem anderen Tag dafür eine Bezeichnung dafür haben. Dann haben wir irgendwann mal gesagt, Grundlagentag, aber ich finde Easy Day einfach besser. Ja. Und da schaue ich eher, da gibt's nicht zu, da gibt's nur zu schnell. Also es gibt eigentlich nicht zu langsam, was sie laufen. Mhm. Das ist halt da, dass ich, das ist, wenn du ein Ampelsystem hast, das muss grün sein. Also da musst du danach rausgehen und sagen, hey, war schön, dass ich im Training war, aber nichts spüren. Mhm. Und dann fangen wir eigentlich wieder von vorne im gewissen Maß an. Donnerstag ist dann Beschleunigungsthema drauf. Da beschleunigen wir dann richtig aus dem Block aktuell, ein bisschen länger natürlich als am Montag, wo wir nur diese Blocktechnik machen. Machen auch nochmal ein bisschen was Schnellkräftiges danach. Und Freitag haben wir Tempoläufe drauf, wo wir aber auch vorher nochmal so ein bisschen anbahnten mit Wickets. Mhm. Und danach dann auch wieder in den Kraftraum gehen. Sehr oft im Kraftraum, wie du merkst. Und Samstag ist dann wieder Easy Day. Und da ist eigentlich der Unterschied, ist im Grunde genommen nur von Mittwoch zu Samstag, ist dann so ein bisschen die Streckenlänge. Da machen wir ein bisschen längere Läufe, idealerweise auf dem Rasen. Mhm. Und die dann sehr, sehr, sehr piano. Also da ist eher so, dass ich sie bremse. Mhm. Und an den anderen Tagen ist es eher so, dass ich versuche, sie anzutreiben.
Ja, sehr interessant. Und ich habe jetzt durch Transmutation herausgehört, dass du ein Anhänger der Blockperiodisierung bist oder vielleicht eine Mischform. Also gestaltest du das nach der Blockperiodisierung?
Ja, doch, würde ich schon sagen. Hatte da halt auch das Glück, über die A-Trainer-Ausbildung, über Hospitation da viel mitzubekommen. David Korrell hat mir da sehr viel geholfen, sehr viel Input gegeben. Ich musste mich da auch erstmal dran wagen oder trauen, also auch wirklich Elemente lange wegzulassen. Habe ich vorher nie gemacht. War ich auch in gewissem Maß skeptisch und habe da viel ausprobiert, aber mittlerweile doch das Gefühl, dass das gut funktioniert. Ja. Wahrscheinlich würden mir andere Trainer mit den gleichen Athleten beweisen, dass es auch ganz anders geht, aber das ist ja das Schöne an der Leichtathletik, dass tatsächlich nicht nur in diesem Jahr viele Wege nach Rom führen.
Ganz genau, darauf wollte ich hinaus. Wir hatten ein Gespräch mit Johan Barth, Trainer von Rani Rosius aus Belgien, und er hat eben dieses Zitat natürlich auch gebracht, viele Wege führen nach Rom, und das ist ja das Spannende. Deswegen ist es ja auch hier, wo wir uns sprechen, dieser Podcast. Es gibt so viele Aspekte, und du hast ja auch gesagt, Individualität entscheidet, was kann ich wirklich dann umsetzen bei meinen Athleten? Und was funktioniert? Und das ist ja die Herausforderung, die wir Coaches haben, dass auch das super spannend wird. Und deswegen, erstens, wo ich immer wieder sage, Vernetzung. Zweitens, lasst uns mal alle zusammenkommen, lasst unser Wissen mal zusammenkommen, dass wir Synergien erzeugen und nicht so immer nur einzeln. Weil du hast es gesagt, Hospitation, schauen, wie die das machen. Ich finde es super. Und deswegen, gerade jetzt nochmal den ich sag mal, den Bogen zu spannen zu dir und Intensität, bist du auch so, 70, 90 dazwischen, also Prozent gibt's eigentlich gar nichts, entweder drunter 70 und dann über 90, oder wie hast du das jetzt eingesetzt?
Ja, sehr, sehr, sehr ähnlich. Ein bisschen höher gehen wir tatsächlich bei den kurzen NI-Läufen, aber sagen wir 80-90% findest du bei den Kurzsprintern zumindest nicht bei uns im Programm.
Okay, sehr, sehr interessant. Hast du da so adäquate Einsichten auch, wo du sagst, boah, das ist jetzt so, gibt es Sprint-Trainer-Teams, die arbeiten ja meistens im Team, wo du sagst, die sind von der Philosophie jetzt sehr, sehr weit oder die können als Vorbild dienen. Hast du sowas im Kopf?
Ja, ist spannend, weil du dann immer wieder doch Sachen hörst, wo du, sag ich mal, erst denkst du, hey, okay, das ist sehr nah an meiner Vorstellung, das ist klingt sehr, sehr gut. Dann hörst du wieder Sachen in einem Podcast oder in einem Artikel, wo du dir denkst, okay, nee, vielleicht doch nicht.
Ja.
Also ich finde schon, dass wir mittlerweile auch in Deutschland sehr gute Arbeit machen. Ich finde Steve Fudge sehr interessant in England, der ja auch sehr viel erzählt. Jonas ist auch sehr interessant, wobei der jetzt auch sehr viel, sag ich mal, im Fußballbereich, Rugbybereich arbeitet. Ich finde, und da hast du ja schon angefangen mit Hospitieren und so. Ich weiß noch, Christopher Montague wird dir sicherlich was sagen. Den habe ich tatsächlich, darf man sagen, ich habe den entdeckt. Das ist so ein blödes Wort, das will ich mir gar nicht anmaßen. Der war tatsächlich in der F-Trainer oder in der C-Trainer-Ausbildung. F-Übungsleiter hieß es früher, jetzt heißt es C-Trainer-Ausbildung bei uns in Oberbayern.
Aha.
Und der ist mir da aufgefallen, weil er sehr, sehr gute Fragen gestellt hat. Und daraufhin habe ich ihn dann eingeladen, dass er bei mir hospitiert, kam da und irgendwann war der eigentlich viel zu gut schon für mich, weil er so viel wusste und so belesen war und sich da so reingefuchst hat. Dann gab es tatsächlich ein Hospitationsangebot von Speedworks in London. Wie gesagt, ich, Familienvater, hätte gerne, würde gerne, aber unmöglich. Ich habe gesagt, ey Christopher, schau dir das an. Der hat das gemacht, der war da drüben in London, hat unheimlich viel da mitgebracht. Dann hat Jörg Möckel gefragt, hey, mich gefragt, ey, hast du Bock oder kennst du jemanden, der bei mir Co-Trainer machen könnte? Und dann habe ich gesagt, du Jörg, wie gesagt, ich glaube, das, was ich bei Sky habe, das kriegen wir in der Leichtathletik nicht hin. Leider Gottes. Habe aber gesagt, ich habe da einen an der Hand. Und habe dann schweren Herzens, muss ich ehrlich sagen, weil er mir unheimlich geholfen hat und auch, dass ich den Austausch mit ihm sehr geschätzt habe, Christopher vorgeschlagen als Co-Trainer dann für Chemnitz. Das hat dann auch geklappt, da war er ja erst. Und jetzt ist er ja in Berlin als Sprint-Landestrainer tätig. Und mit dem habe ich immer noch einen unheimlich guten Austausch und nicht nur fast, sondern wöchentlich, wo wir unheimlich uns immer wieder Videos hin und her schicken, was cool ist. Und ich habe auch noch einen ehemaligen Athleten von mir, den ich auch immer wieder um Rat frage, der Christian Rasp, der ja dann zum Bobfahrer geworden ist. Das war damals mein erster deutscher Meister, der, wie gesagt, mittlerweile schätze ich ihn fachlich auch unheimlich sehr. Da war immer wieder der Austausch auch da, schon als er noch Athlet war, haben wir da viel diskutiert, wo ich auch manchmal sage, hey, schau dir mal dieses Video an vom Start, was fällt dir auf? Um einfach das zu hören. Oft ist es deckungsgleich, aber er sagt es vielleicht mit ein paar anderen Worten, auch Christopher zum Beispiel. Und dann sagst du das den Athleten und plötzlich macht's Klick. Mhm. Und es ist eigentlich das Gleiche, nur anders formuliert. Und ich glaube, das ist das, was uns in unserer Sportart einfach hilft, dass wir da einfach einen Austausch haben. Und wenn es nur eine andere Ansprache ist, was unheimlich weiterhilft.
Absolut, das ist ja das Fundament, weswegen wir das alles machen, auch das Speed Summit, wo wir sagen, hey, das ist für euch, für die Coaches, kommt mal einmal zusammen und wir werden viele Sachen, oder wenn ihr Ideen habt, schickt es mir, aber ich sehe wirklich, was sich daraus schon entwickelt hat, ne? Und wenn man dann überlegt, jetzt hier, unheimlich spannend, Entdecker, Christopher und so, ich habe damals auch mitbekommen, dass er in London war, aber man weiß gar nicht, warum, weswegen, super spannend und das kann man natürlich auch wieder einsetzen, um hier natürlich A, innerhalb einer Sportart, aber B, und das ist auch der Anknüpfpunkt, mit anderen Sportarten, fast jede Sportart hat mit Schnelligkeit zu tun. Und ich glaube auch, dass du in anderen Sportarten im Handball schon mal als Schnelligkeitstrainer oder Konditionstrainer unterwegs warst. Wo war das denn?
Ja, auch eine witzige Story eigentlich. Also ich war als Journalist wieder tätig und habe da dann eng über einen Drittligisten bei mir in der Heimatregion berichtet und bin da im Austausch mit dem Trainer gekommen. Und dann hat er irgendwann gesagt, hey, du machst da so viel, komm doch mal vorbei. Und das war dann anscheinend ganz ordentlich, sodass wir das dann, dann intensiviert haben und ich dann mit ihm praktisch mitgereist bin lange Zeit und immer wieder bei den Vereinen von ihm, vor allem in der Vorbereitung, dann viel gemacht habe. Ist eine ganz andere Sportart, aber ist interessant. Also dann auch das zu sehen, hey, was sind da die Anforderungen? Mhm. Was bedeutet das, sage ich mal, fürs Schnelligkeitstraining? Wenn die V-Max machen würden, würden die in der Wand hängen. So ungefähr. Ja. 40 Meter ist das Feld lang. Aber auch da teilweise, wenn du dann dich mit den Trainern austauscht und dann Fragen stellst, das ist so interessant. Ich habe dann mal eine Fortbildung gehalten im Handballbereich und dann habe ich gesagt, hey, wenn ihr jetzt 20 Meter sprintet, mhm. wie lang würdet ihr Pause machen? Mhm. Und dann hat einer gesagt, ja, vielleicht so 30 Sekunden. Und dann sagt der andere, nee, das ist viel zu lang. Kann man sofort rumdrehen und den nächsten machen und so. Ne? Und, ja. und wir bei uns sagen immer, hey, Faustformel, ja. Ja. 10 Meter, mindestens eine Minute. Und du merkst dann einfach auch, dass eine Ballsportart da ganz anders rangeht mhm. und die natürlich auch ganz andere Anforderungen haben. Die haben 60 Minuten und das sollte vielleicht dann bei 59,50 den Tempogegenstoß auch noch so schnell sein, dass er es schafft. Aber super spannend und macht Spaß und wie gesagt, wir feilen da im kleinsten Detail. Und wenn du dann mal so Jungs hast und die haben Bock und da kannst du in einer Einheit unheimlich viel dann auch bewegen. Erste Schritte, Knieführung und so weiter und so mhm. fort. Das ist dann immer ein schöner Ausgleich und macht echt auch Spaß und ist eine coole Sportart.
Also das ist Handball in Österreich dann, habe ich das?
Ja, wir waren tatsächlich erst in Deutschland ja. und dann ist der Trainer nach Österreich gewechselt und dann hat er mich da auch wieder
super.
Eingeladen. Das war dann in Österreich, was tatsächlich dann Bundesliga ist und ja, ist interessant. Also das ist auch so dieser Blick über den Tellerrand. Das macht immer Spaß. Auch und selbst wenn du nur hörst, ich war jetzt im Februar bei der vielleicht besten deutschen Langstreckenschwimmerin, Weltmeisterin aha. letztes Jahr gewesen,
ja.
über 10 und 5 Kilometer, habe die in Rom besucht für Sky.
Ja.
Und einfach, wenn du dann auch nur hörst, wie da das Training aufgebaut ist, mhm. ist was ganz anderes, als was wir im Sprint machen. Aber mhm. einfach nur mal zu hören, hey, wie baut ihr euer Training auf? Mhm. Ist dann auch, finde ich, immer super interessant.
Absolut, das kommt ja noch hinzu. Neben der normalen journalistischen Tätigkeit oder Reporter, während des Diamond League Meeting machst du auch noch, was du gerade sagtest, Reportagen, gehst mal in die Tiefe. Und das habt ihr bei Sky auch. Ich denke, gerade solche Sachen, unheimlich interessant. Also ich sehe das sehr, sehr gerne überhaupt, alles, was mit Sport zu tun hat, aber auch andere Sportarten mal, wie gehen die damit um, mit Druck, mit Vorbereitung, jetzt Olympia-Jahr, das ist ja ein Jahr, wo vieles zusammenkommt. Also unheimlich spannend, ja.
Ja, auch beim Handball, wenn du da siehst, wie viele Spiele die haben. Also wenn wir so viele Wettkämpfe machen müssten, wirklich immer Mittwoch, Samstag Wettkampf, ist ja beim Fußball ähnlich, wär mal spannend zu schauen, wie man so eine Saison als Leichtathlet wegstecken würde oder bestreiten würde als Coach auch. Also ja.
Absolut, absolut. Das ist das, was ich immer sage. Was machen die? Wie machen die das? Da gibt's Schnelle. Das wollen wir auch mal näher betrachten. Tempo. Wir machen ja mal so eine Rubrik mit anderen Sportarten, Fußball, weil da das genau in Anführungsstriche gemessen wird. Aber so viele Daten haben wir ja noch nicht. Da komme ich aber gleich nochmal zu einem Punkt. Ja, mit Fußball und Speed und so weiter. Da komme ich gleich nochmal drauf. Ja. Aber das ist natürlich ein Punkt, der diese Vernetzung untereinander mit den verschiedenen Sportarten unheimlich wichtig ist. Ja, wenn man das jetzt weiter betrachtet, es gibt noch so viel zu erzählen und boah, es ist spannend. Und auch da sage ich mal wieder, herzlich gerne. Du bist jetzt schon mal eingeladen, noch mal weiter was zu machen, gerade jetzt, was du in diesem Jahr erlebst. Aber speziell zum deutschen Sprint, Leichtathletik. Was glaubst du, was wird sich ereignen? Werden wir es schaffen, den deutschen Rekord zum Beispiel Joshua Hartmann über 200 Meter, wird das knacken? Oder was glaubst du, was passiert dieses Jahr? So ein bisschen mal prophetisch. Ich weiß, das macht man nicht gerne, aber was glaubst du, was wird sich ereignen?
Ja, es sollte sich mal ereignen. Also es wäre schön, wenn wir mal einen 9er-Sprinter hätten und 19 vorm Komma. Das wäre natürlich auch klasse. Ich glaube, dass es aber ein unheimlich schwieriges Jahr ist, mhm. weil du halt so viele Höhepunkte hast. Jetzt World Relays, mhm. Europameisterschaft, Olympia, du musst dich qualifizieren. Ich sag mal so, du kannst jetzt aktuell als deutscher Sprinter wäre es vermessen zu sagen, hey, ich laufe über 100 Meter die Olympianorm vom Weltverband. Dann läufst du nämlich deutschen Rekord, dann läufst du höchstwahrscheinlich auch unter 10. Mhm. Deswegen musst du wahrscheinlich ganz anders herangehen, weil du sagst, hey, ich muss Punkte sammeln. Und das macht es halt schwierig in diesem Jahr. Aber ich fände es toll, wenn wir das mal hinbekommen würden. Ich habe immer so diese Traumvorstellung und sage, hey, die haben da in Herzogenaurach eine Base stehen, wo die Fußballer sich vorbereiten. Wenn wir da mal 4 Jahre lang unsere besten Sprinter hinkriegen könnten mit super Physios, mit einem Sponsor, den Schuhausrüster im Hintergrund, wie das teilweise bei den Laufteams gemacht wird, dann müssen doch auch wir das in Deutschland schaffen, dass wir einen 9er-Sprinter hinbekommen. Und ich glaube, und das ist überhaupt nicht böse gemeint den anderen Disziplinen gegenüber. Ich finde das super, was die Speerwerfer machen. Das finde ich super spannend. Aber ich glaube, die große, breite Öffentlichkeit in Deutschland, die kann was anfangen mit 10,0 Sekunden Armin Hari 9,99. Das ist dieser große Wert, den es aus Leichtathletik-Sicht, auch den deutschen Sprinterinnen gegenüber, nicht böse gemeint, aber eine 9,99, ein deutscher Sprinter, ich glaube, das würde die breite Öffentlichkeit dann wirklich auch wahrnehmen und es wäre eigentlich schön. Und wenn es jemand begleiten dürfte als Journalist, ich würde mich freiwillig dafür melden.
Ja, sehr gerne. Dann würden wir einiges natürlich erfahren über den Sender und dann wären wir noch weiter im Austausch. Na, ich denke auch, dass sich die Brains, die sowieso schon da sind bei uns jetzt hier im deutschen Raum, die tun sich auch zusammen. Ich weiß das alles, aber vielleicht muss das nochmal initiiert werden, wo die richtigen Geldmittel dann auch fließen. Weil das ist ja der Engpass, wenn ich so höre, guck mal, du machst das ehrenamtlich, alle, so wie viele das ehrenamtlich machen, so, aber wo Top-Athleten da sind. Und wenn man das mal ein bisschen kanalisiert und sagt, wir schießen da jetzt mal Geld rein, und das ist ja super interessant, fast eigentlich nur durch die Industrie zu machen, weil die normale finanzielle Förderung natürlich auf ganz anderen Beinen steht. Also sehr, sehr interessanter Aspekt. Und da kann man auch mal weiter diskutieren. Ja. Klasse.
Ja, wenn du diesen Olympia-Zyklus mal nehmen würdest, 4 Jahre, und sagst, hey, ich, der Sponsor, ich committe mich für diese 4 Jahre, ich gebe da Planungssicherheit rein, ich glaube, dann könntest du wirklich auch was entwickeln.
Das wäre, genau, das wäre so eine Basis, ein Fundament, vor allen Dingen, wo die Trainer dann auch mal Ruhe haben und sagen, hier, du hast mal einen Zeitraum von, sagen wir mal, 4+X mit Vorbereitung, wie das ja 2012 England, Großbritannien, die haben das ja weit im Vorfeld vielleicht auch für anderen Sportarten gemacht und die waren dann ziemlich weit oben. Das wäre mal interessant. Können wir nochmal aufnehmen oder an alle jetzt hier mal zusammenfügen, die das hören, interessante Aspekte mal einzubinden. Ja, klasse. Mann. Jonas, die Zeit vergeht. 100 Meter Sprint. Wir haben heute vielleicht mal Richtung 200 Meter. Wir kommen jetzt aus der Kurve, sind auf der Gegengerade und nähern uns mit Highspeed der Ziellinie. Aber wenn man jetzt mal überlegt, habe ich noch so eine Frage mal. Das ist so ein der, diese, ich sag mal, Diamond League Meetings, Brüssel war ich ja mal. Ich habe das ja mitbekommen, was danach noch alles stattfindet. Also, boah, Feuerwerk, Band und Mono Duplantis wird mit Polizeieskorte raus, mit riesigen Wagen da transportiert. Aber Duelle auf der Sprintbahn in den Stadion hast du schon oft gesehen. Aber was war denn dein sportlich, ja, größtes Duell als Aktiver?
Müssen wir weit zurückgehen, leider. Ich war ja nie ein großer Sportler, weder körperlich noch vom Talent. Aber ich habe tatsächlich gegen einen, in meinen Augen, der größten deutschen Sportler überhaupt mal spielen dürfen. Oh. Stadtmeisterschaft Schulbasketball. Und bei Würzburg, da läutet es wahrscheinlich dann bei einigen. ja. Zum Glück ist er nur 1,5 Jahre älter als ich, Dirk Nowitzki. Und wir waren tatsächlich dann im Finale. Wir hatten das Glück, dass bei uns mit Robert Garrett auch ein exzellenter Basketballer in den Reihen war an meiner Schule, der auch über 100 Länderspiele hat. Und wir durften dann das Finale gegen Dirk Nowitzki bestreiten. Und das war damals schon klar. Also uns allen klar, dass der Typ wird groß. Also ich habe tatsächlich auch noch ein Autogramm von ihm mit der Nummer 14. Die hat er ja in Amerika nicht bekommen. Und dann hat er sie ja erst gedreht auf die 41. Aber ich habe mal gegen Dirk Nowitzki Basketball gespielt.
Wow.
Wir haben verloren.
Knapp verloren, genau. Ja, aber ja, spannende Geschichte. Danke auch, dass du das hier so geteilt hast. Das ist natürlich auch immer persönlich. Was ist dahinter? Ja, klasse. Meine Güte. Wenn ich mal irgendwann Dirk Nowitzki treffen sollte, will ich mal hier nochmal ansprechen auf das Duell mit Jonas Wahler. Ja. Jonas, dann natürlich so wirklich immer näher zur Ziellinie kommend, weiß ich natürlich, ich glaube in Instagram hat man das auch gesehen, dass du eine unheimliche Bibliothek an Sport- bzw. sprintspezifischen Büchern hast. Ist das auch so, wo du sagst, da ziehe ich mein Wissen raus, bist du so ein Bücherfan?
Ja, doch auch. Also ich bin teilweise, also klar, soziale Medien bin ich unterwegs, aber bin zum Beispiel jemand, der klassisch noch Zeitung liest. Also ich brauche die ausgedruckt.
Ja.
Mache ich gern. Und da kommt der Jäger und Sammler in mir raus. Also ich sammle diese Bücher auch. Also ich habe echt viele, teilweise auch Bücher, die es, glaube ich, gar nicht mehr so gibt. Und ich hätte gerne mehr Zeit, um wirklich auch alle von Seite 1 bis zur letzten zu lesen. Aber doch, ich hab viele, ich gebe die dann teilweise auch gern immer weiter. Wie gesagt, Christoph haben wir ja schon oft erwähnt im Podcast, der ist jemand, der dann immer wieder von mir Bücher bekommt. Mhm. Oder ich kopiere Sachen raus für die Sportler. Nein, es ist cool. Also ich lese sehr, sehr gerne. Und da habe ich durchaus das eine oder andere Buch.
Ja,
teilweise im Keller, weil es oben nicht mehr reinpasst, aber ja, doch. Doch einige.
Wo du deine Frau oder deine Frau dann sagt, ja, pass mal auf, jetzt ist mal Schluss, lass mal die anderen Bücher mal unten lieber hier, sonst stellst du mir alles voll. Aber man kann ja sagen, du hast, also wenn ich das gesehen habe, du hast die größte Sprintbibliothek südlich des Mainz auf jeden Fall und obwohl nördlich des Mainz mir auch keiner einfällt, aber du hast schon eine große Bibliothek.
Wenn jemand mehr hat, dann soll er gerne Bescheid sagen, dann können wir uns austauschen. Ich gebe den Titel gerne ab. Also es ist kein Titel, wo ich drauf bestehe und auf den ich stolz bin, aber wie gesagt, ja, doch, ich habe ein paar Bücher.
Den Battle nehmen wir auf. Die größte Bibliothek der Sprintbücher, das nehmen wir jetzt auf. Also Herausforderung gestartet, klasse. Wir sind natürlich auch immer da, wo wir sagen, Empfehlungen, egal was, ob man sagt hier Richtung interessante Kurse, Insta und ich bin ja auch ein Bücherfan, deswegen sage ich immer Bücher. Hast du tatsächlich aus diesem Fundus, wo du sagst, da empfehle ich mal ein Buch oder irgendein anderes Medium?
Also was ich sehr intensiv durchgearbeitet habe, war das Buch von Cal Dietz zu Triphasic Training, das hatte David mir damals empfohlen.
Ja.
Henk Reinhoff kennt ihr ja auch, ein sehr gutes Buch, was ich auch sehr gern gelesen habe. Auch wenn es in Sachen Doping eher schwierig mit ihm war, Charlie Francis, das Buch fand ich auch sehr modern für die Verhältnisse damals. Also da habe ich auch sehr viel rausgezogen, viel gelesen. Mhm. Und die Franz Bosch Bücher, die sind auch, glaube ich, ganz gut. Aber ich könnte jetzt fast alle da erwähnen, die ich da drin stehen habe.
Ja, genau. Ja gut, vielleicht 2, 3 werden wir mal auch hier erwähnen in den Shownotes. Ja, das ist klasse. Gut. Ja, näher gut die Ziellinie. Und diese typische Bereich, ich muss das ja nochmal ansprechen, sonst werden einige sagen, warum hast du es nicht gemacht, dieser Vergleich der Fußballer mit den Sprintern. Und wir hatten schon wieder jetzt in letzter Zeit ein Insta-Post von einem großen Medienhaus, das du gut kennst, die irgendwas verglichen haben mit einem Engländer, der 37 km/h gelaufen ist und Usain Bolt ist im Durchschnitt 37 km/h gelaufen. Nein! Und alle wieder bei mir hier angerufen haben gesagt, was vergleichen die denn da? Vielleicht mal einen Tipp an die Social Media Redaktion, uns Leichtathleten. Boah.
Nein, also das ärgert mich schon auch immer. Und ich poste das ja dann teilweise auch immer. Und es gibt eine schöne Animation.
Ja.
Usain Bolt gegen Kylian Mbappé, der ja immer so als der Schnellste wahrscheinlich bezeichnet wird. Ich finde halt, warum, ne, muss ich das vergleichen? Und es war ja auch ganz witzig, die Mädels haben ja auch darauf reagiert. Also er wurde dann gleich so auf 10,90 oder so geschätzt mal, dass er rennen kann. Ja, wenn du einfach sagst, die laufen ihre da eine Höchstgeschwindigkeit von roundabout 36 km/h. Mhm. Das ist, also ja. 36 ist immer ganz schön zu nehmen. Mhm. Wir haben als Vergleichswert 30 Meter fliegend, das ist 3,00. Mhm. Und da wissen wir, wenn die Mädels drunter kommen, dann freuen wir uns.
Genau, richtig, absolut.
Ja. Und damit ist eigentlich das Thema für mich eigentlich, reicht einfach, um zu sehen, also 36,0, das ist für die deutschen Top-Sprinterinnen alles kein Problem, mhm, zu laufen. Die Fußballer sollten einfach sagen, hey, der ist schnell, der ist der schnellste Fußballer, du hast einen Gegenspieler, du, mhm, hast keine Spikes an, du rennst, ja, auf Rasen, idealerweise nimmst du noch einen Ball mit, ne, musst auf irgendwas, mhm, reagieren, das ist demanding, also das ist schon cool, was die machen, aber das hat ja nichts mit Leichtathletik zu tun. Und ich bin mir auch sicher, und es gab ja auch diese Duelle, ne? Also jetzt mal Richtung 400 Meter mit Alisa gegen Mats Hummels oder so. Ich bin mir sicher, dass kein Fußballer gegen Gina Lückenkämper die 100 Meter gewinnen würde. Ja. Also würde mich wundern.
Ja. Absolut, genau, das, so sehe ich das auch. Ja, klasse. Ja, meine Güte, so viele interessante Aspekte. Und jetzt nochmal, wir müssen uns auf jeden Fall noch ein weiteres Mal hier unterhalten, was alles vorgefallen ist. Deine Planung, Diamond League bzw. reportermäßig bei Sky, bist du bei jedem Meeting dabei oder wie sieht die Planung aus?
Also ich bin bei allen Europa-Meetings dabei, bis auf Polen leider dieses Jahr. Da geht es sich nicht aus.
Ja.
Mach also das erste Mal vor Ort jetzt dann Oslo, dann direkt rüber nach Stockholm.
Wow.
Ja, Ende Mai, Anfang Juni gibt es Schlimmeres, glaube ich. Ja. Und dann habe ich tatsächlich einen Tag zu Hause für die Family und dann geht es weiter nach Rom zur EM. Also wie gesagt, familientechnisch ist das echt, vielen Dank an meine, ja, Frau an dieser Stelle. Aber ja, aus sportlicher Sicht, aus Leichtathletik-Fansicht ist es genial. Und dann geht es weiter mit den Meetings im Juli, dann die Olympiapause, wo ich dann wirklich als Fan vorm Fernseher hocken werde und danach hoffentlich viele deutsche Medaillengewinner und Olympiasieger, gerne auch aus anderen Nationen, dann bei den letzten Diamond League Meetings. Und dieses Jahr das große Finale dann in Brüssel. Freue ich mich auch sehr drauf. Also wird ein ereignisreicher Sommer für mich.
Absolut, absolut. Und da ist ein Höhepunkt jagt dem anderen nach. Und ja, also vielen lieben Dank, Jonas. Klasse. Hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen Trainerjob ehrenamtlich und für deinen Hauptjob Sky. Viele, viele super Interviews und Begegnungen. Und ja, freue mich. Wir werden uns wahrscheinlich auf manchen Städten innerhalb, auf manchen Stadion-Sprint-Tracks hier sehen. Oder vielleicht auch mal beim Speed Summit. Und
ja, der ist dieses Jahr mit Brüssel, leider Gottes, parallel zu Brüssel.
Ja, stimmt.
Also, wie gesagt, ihr könnt zu mir in die Mixed Zone mal schalten in Brüssel. Vielleicht kriegt man dann den Diamond League 20er mal kurz rein zu euch.
Das werden wir machen. Extra Übertragungswagen mit, weiß ich was, Satelliten und dann mal mindestens per Handy mal eine Live-Übertragung hier stattfinden lassen oder eine Aufzeichnung. Das machen wir. Das ist ein Wort. Jonas. Recht herzlichen Dank. Toi, toi, toi. Alles, alles Gute. Und wir sehen, sprechen uns. Danke.
Machen wir. Danke. Hat Spaß gemacht.
Ja, herzlichen Dank, Jonas Wahler. Meine Güte, wir werden dich nochmal sehen jetzt hier bei den ganzen Diamond League Meetings. Und auch nochmal der Hinweis, die Dokus, die natürlich auch dort auf Sky zu sehen sind, sehr, sehr interessant. Und wir können ja mal so ein Battle mal anfangen. Die größte Sprintbücher, Bibliothek, LA oder sonstiges, was ihr habt hier. Und jetzt setzen wir mal an Platz 1, Jonas Wahler, der in Bayern, in Deutschland, weltweit die größte Bibliothek hat. Also meldet euch, schickt uns mal Fotos von eurer Bibliothek und dann nehmen wir mal da hier den Wettbewerb auf, wer die größte Bibliothek hat.
Und Thomas, ich glaube, es könnte spannend werden, ne? Also gerade bei, ja, unseren ganzen Coaches, die seit über 20, 30, 40, wer weiß wie lange aktiv sind und jeden Monat die Leichtathletik bekommen oder andere Fachmagazine und Bücher, das könnte schon ein großer, großer Kampf werden hier.
Absolut, ich bin gespannt, was ihr zusendet. Also ich habe da schon einige im Kopf. Vielleicht gibt es ja in Lörrach auch große Bibliotheken.
Oh ja,
glaube
ja,
ich schon.
Definitiv.
Henk Reinhoff. Ja, genau, Henk Reinhoff hat auch sehr, sehr viel. Aber es war spannend. Und da auch noch mal jetzt zum Jonas zurück. Früh als Trainer angefangen, so das Stichwort hier, bei ihm zuckt nichts und da Sprintkarriere, naja, war nicht und Mittelstrecke. Und dann ist er in den Trainerbereich eingestiegen und noch mal Hut ab. Auch er macht das ehrenamtlich. Das wusste ich auch gar nicht. Also wie viele Coaches außerhalb natürlich der Supersportarten ehrenamtlich unterwegs sind, das ist enorm. Und deswegen umso wichtiger, dass wir uns austauschen, dass wir auch mal in die Diskussion gehen. Wie gestaltet ihr das? Was machen wir? Und nur so können wir wirklich einen neuen Standard schaffen. Und damit natürlich auch könnte jeder profitieren. Also unheimlich interessant.
Auf jeden Fall, ja, definitiv.
So, und ich bin gespannt natürlich jetzt in einem so wichtigen Jahr vom sportlichen Gesichtspunkt her, was in den Diamond League Meetings da überhaupt jetzt nochmal passiert. Da wird einiges jetzt sein.
Ja.
Und er ist ja jedenfalls auf europäischer Ebene immer da live dabei. Also ist bei mir jetzt auch nochmal richtig in den Fokus gerückt. Und vor allen Dingen jetzt, wo das hier in diesem Interview bekannt wurde, ich denke mal, dass einige da jetzt genau nochmal hinschauen.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, Felix, und ohne jetzt zu lange zu erzählen, aber wir haben gerade in dieser Woche gesehen, auch im Gamespeed, wie wichtig Sprint, wie die Sprintschnelligkeit Gamespeed überhaupt ist. Unser, jetzt mal zum Fußball nochmal, unheimlich in der Entwicklung und Seriensieger ungeschlagen, 51 Spiele, hat leider natürlich jetzt Europa League Finale Leverkusen gegen Atalanta Bergamo verloren, aber Kopf hoch, nur hat man gesehen, dass Bergamo unheimlich schnelle Spieler, unheimlich ein System aufgebaut hat, wo es auf den Sprint zurückzuführen ist. Und deswegen auch da alle, die im Gamespeed, Fußball, Mannschaftssportarten allgemein zu tun haben, schaut euch das an. Auch da haben wir Experten und freue mich, dass es auch immer größer wird. Im September 14. bei unserem Speed Summit. So, und jetzt mein Lieblingsbereich, Felix.
Newsletter.
Ja, fast. Eine Empfehlung noch.
Fast.
Ja, da wir Bibliothek, Sportbibliothek sind, hat Jonas ein Buch empfohlen.
Also was ich sehr intensiv durchgearbeitet habe, war das Buch von Cal Dietz zu Triphasic Training. Das hatte David mir damals empfohlen.
Also letztendlich geht es darum, alles was mit Speed und vor allen Dingen Krafttraining und Conditioning zu tun hat, aufgeteilt in den drei Phasen, exzentrik, isometrisch, konzentrisch, dass dort natürlich auch ein System dahinter steht, was muss ich ansteuern, zu welcher Zeit. Das in Mikrozyklen, das bei der Übung und das natürlich auch im Vergleich, Blocktraining, normale Periodisierung, also unheimlich spannend, ohne jetzt in die Tiefe zu gehen. Wir sollten sowieso mal, vielleicht mal, wie alle das jetzt machen, so eine Buchausgabe mal machen, so über Bücher mal sprechen, das ist unheimlich interessant. Und wenn ich mal ins Erzählen komme, und ich habe das nochmal aufgeblättert, das ist ja super interessant. Und
wir sollten mal so eine Top 5 oder so machen, weißt du, so jeder macht mal Top 5,
genau.
Wir definieren die Top 5 der besten Bücher für Sprinttraining oder sowas, keine Ahnung. Aber das klingt auch eigentlich nach einer coolen Sache, da könnte man richtig was draus nehmen.
Genau, da habe ich das ja auch. Kennst du noch so, dass Trainer dir zum Beispiel eine Tabelle gegeben haben, die Übung bis ins Kleinste und dann auch angegeben haben, wie viele Sekunden du, ich sag mal, abwärts gehen sollst, halten sollst und dann wieder hochgehen sollst. Kennst du sowas?
Ja, sowas habe ich schon mal gesehen. Ich hatte mal einen Trainer, der hat das gemacht. Ja, genau.
Ja, sehr gut. Ich bin mir nicht immer sicher, ob ich diese Tabelle dann auch weitergegeben habe, ob das wirklich alle dann so gemacht haben. Aber das ist sehr, sehr spannend. Aber wir wollen uns nicht verlieren. Das ist heute die Empfehlung. Wir werden mal, wie du auch schon sagtest, die Bücher mal vorstellen und eine sehr, sehr spannende Sache.
Auf jeden Fall.
Gut, damit sind wir in den spannenden Bereichen der, ich sag mal, immer weiter fortschreitenden Wettkämpfe des Sportjahres. Ich werde jetzt erstmal meinen Fernseher auf Sky ausrichten und freue mich, wenn Jonas beim nächsten Interview das Mikro hochhält, dann wissen wir, wir Leichtathleten sind gemeint.
Auf jeden Fall. Grüße gehen raus.
Felix!
Thomas, vielen Dank.
Dann beschleunige gut. Ihr da draußen, bleibt schnell und freut euch auf die nächste Folge. Wir freuen uns auf jeden Fall. Alles Gute bis dahin. Viel Erfolg. Tschüss.
Vielen Dank, Thomas. Ciao.
This audio program was presented by SpeedSummit.com.